Bei Laborversuchen sind sie bereit, kleine Summen Geld auf diese Überzeugungen zu setzen. Am Markt hat der Glaube an die eigene Überlegenheit natürlich weitreichende Folgen. Die Chefs großer Unternehmen schließen manchmal gewaltige Wetten auf teure Fusionen und Akquisitionen ab, wobei sie von der falschen Annahme ausgehen, sie könnten die Vermögenswerte eines anderen Unternehmens besser nutzen als dessen gegenwärtige Eigentümer. An der Börse kommt es daraufhin in der Regel zu einem Kurseinbruch bei der Aktie der übernehmenden Gesellschaft, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass Bemühungen zur Integration großer Firmen meistens scheitern. Diese verfehlten Akquisitionen wurden mit der Hybris-Hypothese erklärt. Die Führungskräfte der übernehmenden Gesellschaft sind schlichtweg weniger kompetent, als sie zu sein glauben. Die Ökonomen Ulrike Malmendier und Jeffrey Tate identifizierten optimistische Vorstandschefs anhand der Anzahl von Firmenaktien, die sie persönlich hielten, und sie beobachteten, dass hochoptimistische Führungskräfte unverhältnismäßig hohe Risiken eingingen. Sie nahmen lieber Fremdkapital auf, als Aktien auszugeben, und sie waren eher bereit als andere, für Zielgesellschaften einen überhöhten Preis zu zahlen und wertvernichtende Fusionen durchzuführen. Bemerkenswerterweise erlebte die Aktie der übernehmenden Gesellschaft einen viel stärkeren Kurseinbruch, wenn der Vorstandschef nach dem Maßstab der Autoren allzu optimistisch war. Offensichtlich ist die Börse in der Lage, übertrieben zuversichtliche Vorstandschefs zu erkennen. Diese Beobachtung entlastet die Vorstandschefs von einem Vorwurf, auch wenn sie sie in einem anderen Punkt schuldig spricht. Unternehmensführer, die leichtfertige Wetten eingehen, tun dies nicht, weil sie mit dem Geld anderer Leute wetten. Im Gegenteil, sie gehen höhere Risiken ein, wenn für sie persönlich mehr auf dem Spiel steht. Der Schaden, den überoptimistische Vorstandschefs anrichten, wird noch verschlimmert, wenn die Wirtschaftspresse ihnen zu Ruhm und Ansehen verhilft. Vieles spricht dafür, dass renommierte Auszeichnungen von Spitzenmanagern durch die Presse die Aktionäre teuer zu stehen kommen. Die Autoren schreiben: Wir haben herausgefunden, dass sich Unternehmen mit preisgekrönten Chefs im Anschluss an die Auszeichnung unterdurchschnittlich entwickeln, sowohl was ihren Aktienkurs anlangt, als auch im Hinblick auf ihre operative Leistungsfähigkeit. Gleichzeitig erhöht sich die Vergütung der Vorstandschefs, die jetzt mehr Zeit auf Aktivitäten außerhalb des Unternehmens verwenden, wie etwa das Schreiben von Büchern oder die Wahrnehmung externer Verwaltungsratspositionen, und sie betreiben jetzt auch eher Bilanzkosmetik. Vor vielen Jahren machten meine Frau und ich Urlaub auf Vancouver Island, wo wir nach einer geeigneten Unterkunft Ausschau hielten. Wir fanden ein hübsches, aber menschenleeres Motel an einer kaum befahrenen Straße mitten in einem Wald. Es gehörte einem bezaubernden jungen Paar, das uns bereitwillig seine Geschichte erzählte. Sie waren Lehrer in der Provinz Alberta gewesen. Sie hatten beschlossen, einen Neuanfang zu wagen, und mit ihren Ersparnissen kauften sie dieses Motel, das rund 10 Jahre zuvor erbaut worden war. Sie erzählten uns ohne Ironie oder Verlegenheit, dass sie es billig kaufen konnten, weil 6 oder 7 vorhergehende Eigentümer nichts daraus gemacht haben. Sie erzählten uns auch von Plänen, einen Kredit aufzunehmen, um die Anlage attraktiver zu gestalten, indem sie gleich daneben ein Restaurant eröffneten. Sie hielten es nicht für notwendig zu erklären, weshalb sie erwarteten, erfolgreich zu sein, wo 6 oder 7 andere gescheitert waren. Ein gemeinsamer Faden von Wagemut und Optimismus verbindet Geschäftsleute, von Motelbesitzern bis zu Superstar-Wirtschaftskapitänen. Die optimistische Risikobereitschaft von Unternehmern trägt zweifellos zu der wirtschaftlichen Dynamik einer kapitalistischen Gesellschaft bei, auch wenn die meisten risikobereiten Unternehmer schließlich enttäuscht sind. Doch Marta Coelho von der London School of Economics hat auf die heiklen politischen Probleme hingewiesen, die entstehen, wenn Gründer mittelständischer Unternehmen Behörden bitten, sie bei Entscheidungen zu unterstützen, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit als Fehlschläge erweisen werden. Sollte der Staat Kredite für Möchtegern-Unternehmer bereitstellen, die vermutlich in ein paar Jahren pleite gehen werden? Viele Verhaltensökonomen sind voll und ganz einverstanden mit den libertär-paternalistischen Vorgehensweisen, die Menschen dazu bringen, ihre Sparquote über das Maß hinaus zu steigern, das sie von sich aus als Grenze setzen würden. Die Frage, ob und wie der Staat die mittelständische Wirtschaft unterstützen sollte, hat keine vergleichbar befriedigende Antwort. Vernachlässigung der Konkurrenz. Es ist verlockend, unternehmerischen Optimismus als Wunschdenken zu erklären, aber Emotionen sind nur ein Teil der Geschichte. Kognitive Verzerrungen spielen eine wichtige Rolle, insbesondere die Eigenschaft von System 1, nur die aktuell verfügbaren Informationen zu berücksichtigen. Wir konzentrieren uns auf unser Ziel, verankern uns in unserem Plan und vernachlässigen relevante Basisraten, sodass wir uns dem Planungsfehlschluss aussetzen. Wir konzentrieren uns auf das, was wir tun wollen und können, und vernachlässigen die Pläne und Fähigkeiten von anderen. Sowohl bei der Erklärung vergangener Ereignisse als auch bei der Vorhersage der Zukunft konzentrieren wir uns auf die kausale Rolle von Fähigkeiten und vernachlässigen die Rolle des Zufalls. Daher sind wir anfällig für die Illusion der Kontrolle. Wir konzentrieren uns auf das, was wir wissen, und vernachlässigen das, was wir nicht wissen, sodass wir die Richtigkeit unserer Überzeugungen überschätzen. Die Beobachtung, dass 90% der Fahrer glauben, überdurchschnittlich gut zu fahren, ist ein gut gesicherter psychologischer Befund, der Gemeingut geworden ist, und er wird häufig als ein vorzügliches Beispiel für einen allgemeineren Above-Average-Effekt, die Tendenz, sich selbst eine überdurchschnittliche Leistungsfähigkeit zuzuschreiben, betrachtet. Doch die Interpretation dieses Befundes hat sich in den letzten Jahren gewandelt, von einer Selbstwerterhöhung zu einer kognitiven Verzerrung. Betrachten Sie diese beiden Fragen. Sind Sie ein guter Fahrer? Sind Sie ein überdurchschnittlich guter Fahrer? Die erste Frage ist einfach und die Antwort erfolgt schnell. Die meisten Fahrer sagen ja. Die zweite Frage ist viel schwieriger. Und für die meisten Befragten ist es beinahe unmöglich, sie richtig zu beantworten, weil sie eine Beurteilung der durchschnittlichen Qualität von Fahrern erfordert. An dieser Stelle überrascht es uns nicht mehr, dass Menschen eine schwierige Frage dadurch beantworten, dass sie eine leichtere lösen. Sie vergleichen sich mit dem Durchschnitt, ohne jemals über den Durchschnitt nachzudenken. Der Beleg für die kognitive Interpretation des Above-Average-Effekts besteht darin, dass Menschen, wenn sie zu einer Aufgabe befragt werden, die ihnen schwierig erscheint, für viele von uns zum Beispiel sind sie überdurchschnittlich gut, wenn es darum geht, Gespräche mit Fremden anzuknüpfen, sich schnell als unterdurchschnittlich einstufen. Dies führt letzten Endes dazu, dass Menschen ihre relative Leistungsfähigkeit in jeder Aktivität, in der sie einigermaßen gut sind, übermäßig optimistisch einschätzen. Ich hatte mehrfach Gelegenheit, Firmengründern und Teilhabern innovativer Start-ups eine Frage zu stellen. In welchem Ausmaß hängt das Ergebnis Ihrer Bemühungen davon ab, was Sie in Ihrem Unternehmen tun? Dies ist offensichtlich eine leichte Frage. Die Antwort kommt schnell, und in meiner kleinen Stichprobe lag sie nie unter 80%. Selbst wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie erfolgreich sein werden, glauben diese wagemutigen Personen, ihr Schicksal liege fast zur Gänze in ihrer Hand. Sie irren sich zweifellos. Der Erfolg eines Start-up-Unternehmens hängt ebenso sehr von den Leistungen ihrer Wettbewerber und von Marktentwicklungen wie von ihren eigenen Anstrengungen ab. Doch auch die Wisierti-Regel spielt eine Rolle. Und Unternehmer konzentrieren sich automatisch auf das, was sie am besten wissen, ihre Pläne und Handlungen und die unmittelbarsten Bedrohungen und Chancen, wie etwa die Verfügbarkeit von Kapital. Sie wissen weniger über ihre Konkurrenten und sie stellen sich daher ganz selbstverständlich eine Zukunft vor, in der die Konkurrenten keine große Rolle spielen. Colin Camara und Dan Lovello, die den Begriff der Konkurrenzvernachlässigung prägten, verdeutlichten dies mit einem Zitat des damaligen Chefs der Disney-Studios. Danach gefragt, weshalb so viele aufwendige Filme mit großem Budget am selben Tag in die Kinos kommen, wie etwa Memorial Day und Independence Day, antwortete er. Vermessenheit, Vermessenheit.